Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jessica Sturmberg herzlich willkommen. Jetzt wird es auch der US-Regierung zu viel. Sie leitet ein Kartellverfahren gegen Google ein und will die Marktmacht brechen. Mehr dazu später in dieser Sendung, in der wir auf die Kritik an der EZB eingehen, dass sie in ihrem Anleihekaufprogramm zu viele Anleihen von klimaschädlichen Unternehmen kauft. In unserer Serie Kalter Krieg um Technologien und Daten gehen wir der Frage nach, was würde es heißen, wenn der 5G-Netzausbau in Deutschland ohne Huawei stattfindet. Aber zuerst schauen wir in die Innenstädte und das Ladensterben. Wenn der Putz von den Wänden bröckelt und Einkaufsläden verrammelt sind oder nur noch Billigshops ihre Waren anbieten, dann ist das nicht einladend und da will dann auch kaum noch jemand hin. Aber was hilft gegen das Sterben der Innenstädte bei einer starken Online-Konkurrenz? Dazu gab es heute in Berlin ein Treffen von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier mit Vertretern des Einzelhandels. Thorsten Huhn fasst zusammen, was dort gesagt wurde.
Der Minister setzte sich für eine Wiederbelebung und Stärkung der Innenstädte ein.
Es gibt ein erhebliches Interesse in allen Bereichen des Einzelhandels, aber auch der kommunalen Akteure und vieler anderer, dabei mitzuwirken und die Initiative zu unterstützen. Und das zeigt, dass die Not groß ist und dass wir es mit einer wirklichen Herausforderung zu tun haben.
Die Probleme des Einzelhandels hätten nicht erst durch Corona begonnen. Sie seien aber durch Corona verstärkt worden, sagte Altmaier. Der Einzelhandel hat schon vor der Corona-Krise in einigen Bereichen bis zu 30% Umsatz an den Onlinehandel verloren. Der Wirtschaftsminister setzt nun auf eine Trendumkehr.
Wir haben gesehen, dass der Einzelhandel nicht nur mit den Folgen der Digitalisierung und der Plattformökonomie zu kämpfen hat. Davor lag bereits die Herausforderung durch immer mehr Einkaufszentren aus der grünen Wiese. Es gibt Probleme im Hinblick auf schwerer werdende Logistik und Nachhaltigkeit in der Stadt. Es gibt Probleme mit Leerständen von Geschäftsräumen, mit nachlassender Attraktivität.
Wir lassen den Einzelhandel nicht im Stich, versprach Altmaier. Er will den stark verunsicherten Einzelhändlern helfen, damit sie ihre Situation verbessern können. Man müsse die Stadt als Erlebnis- und Betätigungsraum begreifen und neue Erlebnisräume mit Kultur und Gastronomie schaffen.
Wir haben über viele spannende Fragen diskutiert, beispielsweise auch, wie man es erreichen kann, dass sich die Theke des Einzelhändlers mit seinem oft nur 100 Quadratmeter großen Ladengeschäft virtuell ins Internet verlängert kann, wie es möglich sein wird, dass Bestellungen über diese Einzelhändler abgewickelt werden.
Man wolle dem Eindruck entgegenwirken, dass der Einzelhandel seine besten Tage schon hinter sich hat, betonte Altmaier. Auch Stefan Gent vom Handelsverband Deutschland, HDE, möchte das Einkaufserlebnis in der Innenstadt erhalten. Er hofft dabei auch auf weitere Hilfe des Staates für die Händler, die am meisten unter der Krise leiden.
Damit wir auch morgen noch funktionierende, attraktive Innenstädte haben, um die uns übrigens viele beneiden in Europa und in der Welt, weil eben diese Vielfalt der Innenstädte, der Mix zwischen Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Gewerbe, Aufenthaltsqualität, Bildung, Kultur am zentralen Standort der Innenstadt nicht überall der Fall ist.
Der Bericht von Thorsten Huhn. Der Einzelhandel will Geld vom Bund, um sich in der Digitalisierung besser aufzustellen. Das ist das eine. Aber was können die Kommunen machen? Darüber habe ich vor der Sendung mit Karl Kaminski gesprochen. Er ist Oberbürgermeister der Stadt Hanau, die es in den letzten Jahren geschafft hat, dem Trend etwas entgegenzusetzen. Meine Frage an ihn: Würden Sie sagen, dass es Ihnen gelungen ist, die Hanauer Innenstadt attraktiv zu halten?
Das wäre mir eine Nuance zu vollmundig, dass wir, sag mal, ein ganzes Stück besser dastehen als vielleicht manch andere, ja, aber es ist ein täglicher Kampf. Das ist uns gelungen, das wieder attraktiv zu machen. Das klingt wie, als wäre das abgeschlossen, wissen Sie, und wir hätten es geschafft. Nee, wir haben es nicht geschafft. Wir kämpfen auch jeden Tag. Wir haben nur ein paar vielleicht Ideen mehr entwickelt als an manch anderem Ort. Das mag sein.
Welche sind das denn?
Zum einen natürlich nicht zu vergessen, wir haben in den letzten Jahren nicht weniger getan, als die komplette Innenstadt umgebaut. Mit neuem Einkaufszentrum, mit Kulturzentrum, mit einer großen Stadtbibliothek, mit einem neuen Omnibusbahnhof, mit neuen Wohnungen, die geschaffen worden sind, mit neuer Gastronomie etc. etc. Also wir haben ganz viele Themen gebündelt in der Innenstadt und haben da baulich einen großen Wurf hingelegt. Das ist das eine. Das andere ist, damit sind wir wieder selbstbewusst in das Marktgeschehen eingetreten hier in Rhein-Main. Und jetzt geht es darum, bestimmte Nachvermietungen, Leerständen, die es natürlich auch noch in Hanau gibt, insbesondere sagen wir mal in den 1A-Lagen oder 1B-Lagen, das auch aktiv anzunehmen, indem wir uns selbst als Stadt über eine Vorkaufsrechtssatzung ins Eigentum begeben. Es findet keinerlei Verkauf mehr von Häusern in Hanau statt, in der Innenstadt, ohne dass wir draufschauen, nach dem Motto, wäre das nicht eine interessante Immobilie, die wir selber als Stadt erwerben, um dann auch weiter zu veräußern bzw. zu vermieten an Betreiber, die vielleicht bestimmte Miethöhen nicht zahlen können, die uns aber stadtstrukturell wichtig sind. Oder wir machen sogenannte Pop-up-Stores, wo wir Leuten auch über eine ähnliche Mechanik wie eben geschildert die Chance geben, mal 3-6 Monate ihr Geschäftsmodell auszuprobieren in der Innenstadt. Haben wir jetzt ein Projekt gemacht, das ist so ein exklusiver Hunde-Utensilienladen. So, die Frau, die das betreibt, hätte sich niemals auf einen 5-jährigen Pachtvertrag unter Marktbedingungen eingelassen. Jetzt macht sie das 3-5 Monate. Wir halten da die Hand drauf, dass wenn es schief ginge, wäre sie nicht ruiniert, Privatinsolvenz und.
Herr Kaminski, das kann man ja alles nur machen, wenn man sich das als Stadt auch leisten kann. Also wie finanzieren Sie das?
Ja, wir finanzieren das zum einen dadurch, dass wir in den letzten Jahren nicht nur durch die Innenstadt, aber auch durch Konversionsflächenentwicklung hatten wir richtig gute Jahre. Und im Übrigen gehen wir davon aus, dass von diesen zeitlich begrenzten Investitionen natürlich auf mittlere Sicht wieder eine Menge in den Stadtsäckel zurückfließt. Wir verschenken kein Steuergeld, sondern wir investieren es, geben Leuten eine Chance und schaffen damit eine höhere Substanz an Möglichkeit, dass auch mehr Steuereinnahmen wieder zurückfließen.
Sie sagen ja, Sie sind auf dem Weg. Und das ist ein ständiger Wandel. Heute wird ja viel von Digitalisierung gesprochen an diesem heutigen Tag. Einzelhändler müssen im Netz mit einem Onlinehandel präsent sein. Das ist die große Maxime. Sei es eben, um stationär mit virtueller Verkaufswelt dann zu verbinden. Also ich sehe was im Netz und will es dann sofort haben beispielsweise, fahre in den Laden und das ist dann direkt auszuprobieren oder mitzunehmen. Oder vielleicht auch umgekehrt, ich bin im Laden und das, was ich mir ausgesucht habe, gibt es gerade nicht in meiner Größe und es wird mir nachgeschickt. Das sind ja so Konzepte, wo sich beide, stationär und virtuelle Welt, dann miteinander verzahnen. Sind das auch Konzepte, die Sie verfolgen?
Das sind Konzepte, die wir pushen, die wir unserem Einzelhandel nahelegen, wo wir unseren Einzelhandel auch ein Stück orientieren, Hilfestellung geben, weil natürlich, das ist völlig richtig, dass wir ein gutes Stück auch den Onlinehandel beklagen, mit 7 Tage, 24 Stunden geöffnet. Das wird man von den Öffnungszeiten her nicht kopieren können. So. Also, was sind mögliche Stärken einer Innenstadt? Dazu gehört das Ambiente, das Einkaufserlebnis und es gehört dazu, dass ein Einzelhandel sich auch wandelt. Beispielsweise der Pop-up-Store, von dem ich Ihnen gerade berichtet habe, bietet selbstverständlich seine Waren auch online an. Und wenn dann zu dieser qualifizierten Beratung diese Möglichkeit auch kommt, dann glaube ich, können Innenstädte und Einzelhändler in der Innenstädte auch, müssen gar nicht die Konkurrenz mit dem Onlinehandel scheuen.
Also ganz konkret, Sie unterstützen eben den stationären Handel mit solchen Konzepten oder schaffen Sie einen Rahmen?
Wir unterstützen den mit Konzepten, wir bieten Qualifikationen an und. Weil eins ist klar, diejenigen, die sich da sperren, werden künftig im Markt keine Chance haben.
Sagt der Hanauer Oberbürgermeister Kai Kaminski von der SPD zum Thema attraktive Innenstädte. In der EU wird gerade um die Agrarreform gerungen. Es geht um den größten Posten im EU-Haushalt, um 387 Milliarden Euro bis zum Jahr 2027. Paul Vorreiter bei den aktuellen Diskussionsstand.
Jetzt sind wir dran und es wird noch ein langer Tag,
sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Ein langer Tag, nachdem die Landwirtschaftsministerinnen und Minister bereits eine lange Nacht hinter sich hatten. Immerhin mit 2 Ergebnissen. Die Ostsee-Fischfangquoten für das kommende Jahr stehen fest. Für die deutschen Fischer besonders wichtig, -50% weniger Heringe dürfen 2021 aus den westlichen Gewässern gezogen werden, +5% beim westlichen Dorsch. In der östlichen Ostsee darf der Dorsch aber weiterhin nicht gezielt gefischt werden. Zudem haben die Agrarminister ihre Position zur Strategie der EU-Kommission festgelegt, mit der die EU-Landwirtschaft nachhaltiger werden soll, die sogenannte Vom-Hof-auf-den-Tisch-Strategie. Sie begrüßen die Förderung einer nachhaltigen Ernährung, etwa Pläne für ein EU-weites erweitertes Nährwertelogo bei Lebensmitteln, zeigen sich aber zurückhaltender bei den Plänen, den Düngemitteleinsatz um 20% zu verringern und den Pestizideinsatz bis 2030 zu halbieren. Sie fordern eine von der EU-Kommission zugesagte Folgenabschätzung, die zeigen soll, was das für die Landwirtschaft und Lebensmittelversorgung konkret bedeutet. Heute Abend oder eher heute Nacht steht für die Agrarministerinnen und Minister ein noch viel kontroversereres Thema an.
Harte Verhandlungen, sage ich ganz offen. Wir haben bis spät in die Nacht auch zusammengesessen in den sogenannten trilateralen Gesprächen. Also mit jedem einzelnen Mitgliedstaat habe ich gesprochen. Und jeder Mitgliedstaat hat seine eigene Landwirtschaft, auch seine eigenen Vorstellungen. Keiner möchte Geld verlieren.
Einer der Streitpunkte ist, wie die beiden Säulen der Agrarpolitik, Direktzahlungen und Mittel für ländliche Entwicklung ausgestaltet werden sollen und wie sie an Öko- und Klimaanforderungen geknüpft werden. Die deutsche Ratspräsidentschaft plädiert dafür, dass Ökomaßnahmen, sogenannte Eco-Schemes, in der ersten Säule verpflichtend sein sollen für die Mitgliedstaaten. Sie sollen mindestens 20% der Mittel ausmachen, zudem mit einem Mindestbudget unterfüttert werden. Doch manche Mitgliedstaaten, zum Beispiel Polen und Ungarn, fordern Freiwilligkeit bzw. volle Flexibilität beim Einsatz der Mittel.
We are at the crucial moment in the process towards the new common agricultural policy.
Man sei in der entscheidenden Phase, sagte EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski unterdessen vor dem EU-Parlament. Parallel zu den Verhandlungen in Luxemburg stimmt das Parlament in Brüssel ab heute über seine Position zur Agrarreform ab. Die drei größten Fraktionen, Christen, Sozialdemokraten und Liberale, haben sich auf eine Kompromisslinie geeinigt. Die sieht 30% Ökoleistungen in der ersten Säule vor. Sie gehen also über den möglichen Kompromiss im Rat hinaus. Dagegen heftige Kritik vom grünen Abgeordneten Martin Häusling.
Und was mich ärgert ist, alle reden hier über 30% Eco-Schemes. Reden Sie doch darüber, dass jetzt festgeschrieben werden soll, dass 60% der Zahlungen weiterhin Direktzahlungen sind per Fläche.
Kritik löste im Parlament auch die Sorge aus, dass die Klimaziele des europäischen grünen Deals in der neuen gemeinsamen Agrarpolitik außer Acht gelassen würden.
Ein Bericht von Paul Vorreiter. Seit 5 Jahren kauft die Europäische Zentralbank Anleihen auf, um Geld in den Markt zu pumpen. Zunächst waren es nur Staatsanleihen, aber seit 2016 sind es auch Unternehmensanleihen. Jetzt gibt es zunehmend Kritik, weil Unternehmen darunter fallen, die viel CO2 ausstoßen. Nach jüngsten Studien sind in den Kaufprogrammen sogar überproportional viele CO2-Emittenten vertreten. Michael Erhardt.
150.000 Unterschriften haben verschiedene Umweltorganisationen im Rahmen einer Petition gesammelt. Darin fordern NGOs wie Reclaim Finance oder die Klimaaktivisten des Koala-Kollektivs die Währungshüter auf, kein Geld mehr an klimaschädliche Unternehmen zu vergeben.
Die EZB fördert weiterhin treibhausgasintensive Unternehmen, also beispielsweise die fossile Energie, Kohle, Öl, Gas, Flug- und Automobilbranche. Und diese ganzen Industrien haben bisher keinen detaillierten Plan vorgelegt, wie sie drastisch Emissionen reduzieren wollen. Und solange sie das nicht tun, müssen sie von den Anleihekäufen der EZB ausgeschlossen werden.
Sagt Rika von Gierke, Sprecherin des Koala-Kollektivs. Die Gruppe von Klimaaktivisten hat sich Anfang des Jahres in der Finanzmetropole Frankfurt gegründet. Zusammen mit anderen Bündnispartnern wie Fridays for Future oder Urgewalt mahnen die Klimaschützer, dass die Europäische Zentralbank mit ihren Maßnahmen den sozial-ökologischen Wandel vorantreiben müsse. In der Tat hat auch eine von Greenpeace in Zusammenarbeit mit der New Economics Foundation durchgeführte Studie ergeben, dass die Ankäufe von Unternehmensanleihen durch die EZB vor allem Unternehmen aus klassischen und CO2-intensiven Branchen unterstützen.
Es ist eben auch in diesem Programm der EZB so angelegt, dass eben etablierte, große und schon lange am Markt befindliche Unternehmen bevorzugt gekauft werden. Und damit geht eben das Geld in erster Linie in Industrien von gestern. Grüne Technologien bleiben vollkommen außen vor.
Sagt Volkswirt Maurizio Vargas von Greenpeace. Die europäischen Währungshüter verfolgen bei ihren Ankäufen das Prinzip der sogenannten Marktneutralität. Sie wollen also eigentlich keine bestimmten Unternehmen oder Branchen bevorzugt behandeln. Allerdings führen die zugrunde liegenden Kriterien dennoch zur Förderung vor allem von etablierten und größeren Unternehmen, weil beispielsweise die Bewertung von Ratingagenturen eine maßgebliche Rolle spielt.
Hier ist es so, dass es mindestens ein sogenanntes Dreifach B geben muss. Und dieses Rating haben eigentlich nur große Unternehmen, die schon lange am Markt sind. Junge, frische Startups zum Beispiel oder kleinere Unternehmen haben entweder gar kein Rating oder in der Regel eher schlechtere Ratings, weil sie noch keine so lange Historie haben.
So Maurizio Vargas. Die Umweltaktivisten rund um das Koala-Kollektiv wollen morgen früh vor den Toren der Europäischen Zentralbank eine symbolische Erdkugel in Brand setzen, als flammenden Protest gegen den massenhaften Ankauf von CO2-intensiven Unternehmensanleihen durch die EZB. Bei EZB-Chefin Christine Lagarde dürften die Umweltschützer grundsätzlich auf offene Ohren stoßen. Denn Lagarde hatte jüngst in einem Interview in der Zeitung Le Monde ihre Bereitschaft wiederholt, im EZB-Rat einen Diskussionsprozess in Gang setzen zu wollen, ob und wie weit die EZB mit ihren Maßnahmen auch klimapolitische Ziele verfolgen solle oder könne.
Allerdings ist der große Bremsklotz für diese Weiterentwicklung der Geldpolitik die Bundesbank in Deutschland und insbesondere Herr Weidmann. Und wir in Deutschland sind eben besonders dazu aufgerufen, hier auch unsere eigene Zentralbank kritisch in den Blick zu nehmen.
Schweden hat heute mitgeteilt, dass bei der Versteigerung der 5G-Frequenzen im kommenden Monat nur Netzbetreiber berücksichtigt werden, die keine Ausrüstung der chinesischen IT-Konzerne Huawei und ZTE verwenden. Wir schauen in dieser Woche in einer Serie auf den Kalten Krieg um Technologien und Daten. In Deutschland ist der 5G-Ausbau längst im Gang und jetzt ist auch hier wahrscheinlich, dass die Technik von Huawei nicht zum Einsatz kommen soll. Aber was würde das bedeuten? Der Frage ist Sebastian Tittelbach nachgegangen.
Der Hammer, es funktioniert.
Ein historischer Moment, der erste 5G-Call.
Die Zukunft ist 5G.
Deutschland mit 5G versorgen.
Und zwar hier und jetzt in Berlin.
Für mehr als 40 Millionen Menschen noch in diesem Jahr.
Sie trommeln für ihre 5G-Netze. Die großen deutschen Mobilfunkanbieter feiern den rasanten Ausbau. Sie versprechen schnellere Datenübertragung mit kürzeren Reaktionszeiten. Über 5G reden die Unternehmen also gerne, nur nicht über 5G und Huawei. Die Deutsche Telekom lehnt ein Interview ab. Vodafone schickt ein Standard-Pressestatement. Telefonica antwortet gar nicht. Hinter den Kulissen läuft den Mobilfunkanbietern die Zeit davon. Während die Bundesregierung keine Entscheidung in Sachen Huawei trifft, ist Isabel Skirka überzeugt.
Das ist schon recht eilig, weil die Betreiber von Telekommunikationsnetzen Rechtssicherheit benötigen.
Skirka ist Cybersicherheitsexpertin an der European School of Management and Technology in Berlin.
Und wenn wir jetzt die Entscheidung immer weiter verzögern, dann werden die Betreiber einfach ohne Grundlage und ohne rechtliche Sicherheit die Netze ausbauen, was wiederum zu Chaos führen wird.
Bei 5G geht es um viel Geld. 6,6 Milliarden Euro haben die deutschen Mobilfunkbetreiber allein dafür gezahlt, dass sie die nötigen Frequenzen überhaupt nutzen dürfen. Wenn Huawei nun keine Komponenten mehr liefern darf, wird der Ausbau viel teurer und er wird sich um mehrere Jahre verzögern, prophezeien die Provider. Allerdings nennen sie keine konkreten Zahlen. Die Telekom spricht von Armageddon, dem Weltuntergang. Vodafone-Sicherheitschef Oliver Herzheim äußert sich in einer Anhörung im Bundestagsausschuss Digitale Agenda dazu, wie viel Zeit verloren gehen würde.
Also wenn man das in Jahren beziffern möchte, dann haben wir mal hochgerechnet, dass das für uns vielleicht einen Zeitraum von 4 bis 5 Jahren bedeutet, den wir als Vodafone benötigen würden, um das vorhandene Equipment umzubauen und 5G-ready zu machen.
Das Argument, 5G baut auf den bestehenden Mobilfunknetzen auf und dort ist oft Technik von Huawei verbaut. Die müsste komplett ausgetauscht werden und dann einfach zu den Konkurrenzprodukten von den europäischen Herstellern Ericsson und Nokia zu greifen, sei keine Lösung.
Wir machen regelmäßig Benchmarks, in denen die einzelnen Hersteller und die Komponenten miteinander verglichen werden. Und wir stellen eben immer noch fest, dass wir bei Komponenten der Huawei noch einen deutlichen Qualitätsvorsprung haben.
Auch die Deutsche Telekom soll laut internen Berichten unzufrieden sein mit der Qualität und dem Service von Nokia. Ericsson wiederum versucht Zweifel an seinen Lieferkapazitäten zu zerstreuen und verweist auf die Schweiz. Swisscom baue sein 5G-Netz vollständig mit Ericsson-Technik. Doch Isabel Skirka warnt davor, einfach Huawei zu ersetzen und sich komplett an einen anderen Hersteller zu binden.
Es ist ganz wichtig, dass wir auf interoperable und offene Technologien setzen, denn langfristig wird das dafür sorgen, dass es viel mehr Wettbewerb geben kann und auch viel mehr Innovation.
Die Frage, ob Huawei beim 5G-Ausbau in Deutschland dabei sein wird, stellt sich gleich zweimal, technisch und politisch. Für die technische Seite haben die Bundesnetzagentur, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und der Bundesdatenschutzbeauftragte einen Kriterienkatalog aufgestellt, den Hersteller wie Huawei erfüllen müssen. Fiete Wulff von der Bundesnetzagentur.
Der Katalog sieht vor, dass kritische Komponenten zertifiziert werden, dass ein Sicherheitsmonitoring eingeführt ist, dass nur eingewiesenes Fachpersonal in sicherheitsrelevanten Bereichen eingesetzt wird, dass genügend Redundanzen vor sind, dass Monokulturen vermieden werden. Das sind die Themen, um die es da geht.
Für die politische Frage ist das geplante neue IT-Sicherheitsgesetz zuständig. Dadurch können Lieferanten ausgeschlossen werden, die die Bundesregierung nicht für vertrauenswürdig hält. Aus Sicht der Cybersicherheitsexpertin Isabel Skirka ein sinnvoller Weg.
Ich denke, die Bundesregierung ist jetzt auf einem guten Weg, muss aber schnell handeln und also ist eigentlich schon viel zu spät dran.
Dennoch streiten sich Außen-, Wirtschafts- und Innenministerium darüber, wie genau über die Vertrauenswürdigkeit von Herstellern entschieden werden soll. Aus Regierungskreisen heißt es, dass das Gesetz erst im nächsten Frühjahr in Kraft treten kann. Erst danach fällt die Entscheidung, ob und was Huawei nach Deutschland liefern darf.
Das war Teil 2 unserer Serie Kalter Krieg um Technologie und Daten. Sebastian Titelbach zur Frage, was bedeutet es, wenn in Deutschland Huawei beim 5G-Ausbau ausgeschlossen wird. Die US-Regierung leitet ein Kartellverfahren gegen Google ein. Das Justizministerium und 11 Bundesstaaten haben den Internetriesen verklagt. Der Vorwurf, er missbrauche seine Marktmacht. Aus San Francisco, Markus Schuler.
Der Konzern wird beschuldigt, bei Suchergebnissen und im Werbegeschäft Konkurrenten systematisch benachteiligt zu haben. So soll Google mit seinen Einnahmen aus der Werbung Smartphone-Anbietern Milliardenbeträge gezahlt haben. Das Ziel, in den Browsern auf dem Handy als bevorzugte Suchmaschine eingestellt zu sein. Experten meinen, es könnte sich um das größte kartellrechtliche Verfahren in den USA seit Jahrzehnten handeln. Obwohl derzeit Wahlkampf ist, sind sich hier beide politische Lager einig. Der republikanische Senator Josh Hawley sagte, die Klage sei das wichtigste Kartellverfahren einer ganzen Generation. Im besten Falle drohen Google Milliardenstrafen. Im schlimmsten Fall könnte das Unternehmen aufgespalten werden. Ein Vorschlag lautet, dass es sich zum Beispiel von seinem Chrome-Browser trennt, der weltweit auf einen Marktanteil von fast 70% kommt. Das jetzige Kartellverfahren dürfte aber nur der Auftakt sein. Es wird mit weiteren Verfahren gegen Amazon, Facebook und Apple gerechnet.
Markus Schuler zum angedrohten Klageverfahren der US-Regierung gegen Google. Und das ist auch Thema im Börsensaal. Samir Ibrahim, unser Börsenreporter. Welche Auswirkungen hat das auf den Kurs des Google-Mutterkonzerns Alphabet?
Na, erstmal gar keinen. Die Aktie legt sogar leicht zu, gewinnt fast 1%. Ist ja auch nicht das erste Verfahren, das der Konzern zu überstehen hat. Und die Kassen sind dort auch prall gefüllt. Man erinnere sich nur an ähnliche Urteile, zum Beispiel in der EU. Dort klagt Alphabet gegen entsprechende Bescheide, hat die Summen aber ohne mit der Wimper zu zucken auch gezahlt, einfach weil sie es können.
Jetzt wird der erste der großen US-Tech-Konzerne eben, wie Sie es angesprochen haben, nicht nur von der EU in die Zange genommen, sondern auch von der eigenen Regierung. Was bedeutet das?
Ja, das wird am Ende die spannende Frage werden, denn hier schießt sich ja nicht einfach nur die Regierung Donald Trump auf einen Konzern ein. Auch die Demokraten, die sind ja bei der Forderung nach Zerschlagung der Marktmacht nicht nur von Google, sondern auch von Facebook und Co. ganz vorne mit dabei. Also selbst nach einem Regierungswechsel könnte der Druck weiter bestehen. Die Frage wäre dann jetzt hier am Ende, wie wird das Ganze durchzusetzen sein? Und da bleiben zumindest die Anleger erst einmal entspannt. Die Nasdaq als Technologiebörse klar im Plus, auch der Dow Jones gewinnt dazu. Hier spielen eher die Hoffnungen auf einen Durchbruch in den Verhandlungen um Hilfsgelder für die Wirtschaft eine Rolle als ein Kartellverfahren.
Schauen wir auf den hiesigen Markt. Wie sieht es heute aus beim DAX?
Ja, das bin ich ganz so hoffnungsvoll. Hier sorgt man sich eher um die steigenden Fallzahlen in Europa. Der DAX verliert rund 0,8%, steht damit bei 12.758 Punkten. Was übrigens auch bedeutet, dass sämtliche Gewinne, die im Oktober gemacht wurden, damit weg sind.
Die Lufthansa meldet einen Milliardenverlust im dritten Quartal. Ist jetzt nicht so überraschend.
Nein, die Reaktion, die ist überraschend. Die Aktie liegt rund 4% zu. Da hatte man Schlimmeres erwartet. Auch wenn die Lufthansa jetzt vor schwierigen Zeiten warnt. In der Luftfahrt herrscht heute sowas wie Kauflaune, MTU, Aero, Airbus. Alle im Plus. Da wird einfach nachgekauft, weil die Aktien sehr günstig zu haben sind.
Bei TeamViewer steigt der britische Investor nach und nach aus. Was macht das mit der Aktie?
Fällt fast 8%, ist eigentlich eine interessante Geschichte. Der Investor war mal mit 900 Millionen eingestiegen. Jetzt hat er viele Aktien schon an den Mann gebracht. 4,8 Milliarden Euro hat er inzwischen damit eingenommen.
Und zum Schluss Euro, Rente und Gold.
Ja, der Euro bei einem $1,18 der Referenzkurs, die Umlaufrendite minus 0,63%, etwas gesunken und der Goldpreis bei $1,907.
Und das war der Blick auf das heutige Börsengeschehen von Samir Ibrahim. Ganz herzlichen Dank. Das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Sturmbeck. Hier geht es jetzt gleich weiter mit Kultur heute und meiner Kollegin Maya Elmenreich. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.